Hallo, ich bin der Bernhard und ich würde heute erzählen. Also Servus, ich bin der Bernhard und ich würde ein Bernhard, mehrere anwesend, und ich würde euch heute über Funkgeschichten erzählen. Halt genauer, wie man Datenfunk abwickelt heutzutage. Und da würde ich, also das sind die Geschichten, die ich mir mal gedacht habe, zu denen ihr Fragen stellen könnt, und ein bisschen was habe ich vorbereitet. Und eben heutzutage sind im Endeffekt verfügbar die Standard-ISM-Module. Und das reduziert sich auf. Also, was haben wir da? Das sind die uralten, wie RFM12, die schaffen da 100 Kilobit. Das sind die Standard-FSK-Module. Und unten haben wir LoRa. Oben sind Ding, das sind einfach unterschiedliche Ausprägungen. Das wären die uralten, die machen nur Amplitudenmodulation, wie in den ersten Wetterstationen. Das ist eigentlich nicht mehr interessant, außer man will die Garagentore oder Funksteckdosen öffnen oder bedienen. Und ich würde im Endeffekt anbieten, zu erklären, wie die im Verhältnis funktionieren, wie die LoRa-Modulation funktioniert und was man dann in weiteren Schritten eigentlich bearbeiten sollte, dass man verlässlich Netzwerkdaten über Funk übertragen kann. Und das würde ich einfach mal ein bisschen durchgehen und dann eigentlich, also wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr sie auch gleich stellen. Dann können wir es vielleicht verständlicher machen. So. Naja, das wären die grundsätzlichen Modulationsgeschichten. Aber das ist halt oldschool. Wenn wir jetzt eine Amplitudenmodulation oder FM haben, dann haben wir natürlich den Träger in der Mitte, ein unteres Seitenband, ein oberes. Ich könnte euch jetzt mit Mathematik langweilen, wie man das mit Amplitude mal E hoch J Omega T plus Phi ausrechnen könnte. Und jetzt haben wir in der Mitte die Frequenzkonstellation, die Modulation, wie sie bei den alten Geschichten, also die ersten Packet Radios, die 1K2, also Kilobaud machen oder 9K6. Das lebt eigentlich nur noch fort in dem APRS, wo einzelne, also wo noch. Früher gab es viel mehr Packet-Radio-Stationen und du konntest im Endeffekt, wenn du dich in Deutschland in einen Packet-Radio-Digipeater eingewählt hast, dann konntest du dich weiter verbinden lassen bis über den großen Teich nach Amerika. Aber mit dem Erstarken des Internets in der heutigen Ausprägung, es wurden die meisten Stationen davon eigentlich aufgegeben. Und die einzige, also das, was anzahlsmäßig noch fortbesteht, ist APRS auf 2 Meter, 145 Megahertz. Und die machen halt 1K2, also ein Kilobit. Und die haben natürlich, also ja, dadurch, dass die meistens wird heutzutage eine Soundkarte einfach an ein Handsprechfunkgerät angeschlossen. Und das Handsprechfunkgerät kann halt nur FM und die ist immer symmetrisch. Also verschenken wir eigentlich, wie man links auch sieht, die Farben sind die gleichen. Wir verschenken die Hälfte der nutzbaren Bandbreite, weil das Signal gespiegelt erzeugt wird im Funkgerät. Das ist hardwareseitig bedingt. Wenn du ein Standard-Handfunkgerät hast, kannst du es nicht ändern. Und deshalb sind die auch von der Übertragungsgeschwindigkeit stark limitiert, weil das Standard-Handfunkgerät macht jetzt für Phonie, für Sprachübertragung 12 Kilohertz Bandbreite, die ist aber insgesamt, das heißt, die Hälfte davon wären 6 Kilohertz und in der Theorie können wir pro Hertz Bandbreite vernünftig ein Bit die Sekunde übertragen, so als Abschätzung. Das heißt, von den 12 Kilohertz Hälfte, 6 Kilobaud über, also das ist halt nicht prickelnd heutzutage. Da braucht ein Bild eine Stunde zu übertragen. Und wenn wir, also ja, aber dafür geht es sehr weit, weil die Amateurhandfunkgeräte, da sind jetzt explizit die Baufänggeschichten ausgenommen, weil die sind ziemlich räudig gebaut. Aber wenn du ein namhaftes Amateurfunk- oder Betriebsfunkgerät hast, von Yaesu, Ecom oder you name it, Kenwood, dann gehen die 10 Kilometer ohne Probleme. Wenn du dich hier auf den Turm stellst, dann kannst du 3 Täler weiter, weil da vor allen Dingen noch reinkommt, dass das menschliche Gehör ist ein viel, viel besserer Detektor, Informationsextrahierer, als wir mit dem Rechner nachbauen können, trotz aller angeblicher AI mit Machine Learning. Also wenn ich mit meinem Bruder, Amateur, also normal über ein Walkie-Talkie funke, dann höre ich den bei S2. Und S2 sind minus 120 Und da bist du, also da ist die Technik dem Menschen eigentlich deutlich unterlegen. Der einzige Vorteil der Technik ist, dass sie 24/7 durchlaufen kann und nie müde wird. So, und wenn wir jetzt mehr Daten haben wollen, dann sind die ISM-Module, die es früher gab, vor der LoRa-Revolution, machen halt einfach auch ein Zweitonverfahren. Und wenn es hier, wenn ich am Handfunkgerät jetzt, wenn ich die DTMF-Knöpfe drücke, dann habe ich zum Beispiel einen hohen und einen tiefen Ton. Der hohe Ton ist weiter weg vom Mittenfrequenz vom Träger als der tiefe Ton. Also der hohe wäre hier blau und der tiefe grün. Und wenn ich das gleiche in FSK mache, die eben nicht gespiegelt ständig vorkommt, dann haben wir bei FSK nur zum Beispiel nur Upper Sideband. Das kann man auf Kurzwelle, heißt das auch SSB, wenn wir nur eine Seite davon übertragen, weil wir dann auch unsere Energie bündeln können und das Signal einen stärkeren Punch-Through hat. Wenn wir eben mehr Leis eigentlich für die Aufnahme eines Signals ist es ja wichtig, wie stark ist das Signal im Vergleich zu meinem Hintergrundrauschen. Das wird ja Signal-to-Noise-Ratio genannt, also Signal-Rauschabstand. Und wenn ich mein Nutzsignal in einer geringeren Bandbreite packe, dann nehme ich auch weniger Rauschen auf. Das ist mit ein Trick, den ich euch nachher zeigen werde, der eben explizit von LoRa in Hardware gebaut wurde, von der Firma Semtech, was ja eigentlich als Standard komplett proprietär ist und deshalb eh schwierig zu nutzen in Amateurfunkkreisen. Aber da haben ein paar andere Leute vor Jahren schon auf dem Kongress das Zeug reverse-engineert und da gäbe es auch Folien, da kann ich euch reinschauen. Bastien Networks, Balenciaga und Matt Knight, also wie der Ritter. So, eben genau, wir machen dann FSK auf ISM-Modulen und LoRa. Also das links wäre jetzt eine klassische FSK, wir haben zwei Töne, in der Mitte ist ungefähr, also eben in dem Sinne, es gibt keinen Träger wie beim Handfunkgerät, sondern einfach, es gibt sozusagen zwei Träger, einen oberen und unteren. Ja, sieht halt eigentlich ziemlich böse aus. Das ist dadurch, dass die ISM-Module nicht sauber filtern, wird das hier unten, das geht sehr stark in die Breite. Deshalb, das ist mit einem Grund, das machen die Baufängen auch, weil sie hochwertige Bauteile in Bandpassfiltern natürlich einsparen. Das geht halt gut, solange man nicht zu viele Störer gleichzeitig hat, aber dadurch, dass Funk ja auch ein geteiltes Medium ist und auch eines der ersten mit den Flüssen war, es eine der ersten natürlichen Ressourcen, die durch internationale Verträge geregelt wurde. Weil wenn wir uns hier in Mitteldeutschland, oder wenn wir jetzt natürlich nach dem tollen russischen Konflikt schauen, wenn wir einen Mod-Störsender in einem Land aufstellen, dann beeinflusst der die Menschen auch noch drei Länder weiter. Es ist eben genau wie bei Luft und Wasser, es kennt keine nationalen Grenzen, das ist der Natur halt komplett egal, was wir Menschen uns einbilden. Und deshalb sollten wir halt vernünftig und verantwortungsbewusst umgehen. In dem Sinne auch mit der Ressource Funk. Und dazu möchte ich auch sagen, dass die Powerline-Modems, die benutzt werden, gerne um in Altbauten Daten zu übertragen, Gift sind für das Funkspektrum. So ein Powerline-Modem arbeitet mit Rechtecken von, also das moduliert einfach ein Hochfrequenzsignal auf die Stromleitungen auf. Und das Problem ist, dass sie da auch nicht viel filtern und viel Bandbreite nutzen. Also wenn ich ein schnelles Rechteck mache mit 50 Kilohertz Grundtakt und darauf variiere, diese PLC-Dinger erzeugen Breitbandstörungen von 10 Megahertz bis 100 Megahertz rauf. Es ist nur so, dass das war ein Schnellschuss einer teilweise deutschen Firma, diese Powerline-Modems. Und die haben sie im Nachhinein erst durchgewirkt durch die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post und heute Bundesnetzagentur. Die hatten nie eine Zulassung. Und dann haben sie im Nachhinein erst gesagt, wir haben ja nicht gewusst, dass das abstrahlt aus diesen ungeschirmten Leitungen. Dann ging es ein paar Jahre hin und her, dann waren aber schon so viele Leute in der Bevölkerung abhängig davon, dass das funktioniert, dass die Bundesnetzagentur gute Miene zu bösem Spiel machen musste. Aber eigentlich ist das eine permanente Störung des Funkspektrums. Das werden unsere Leute aus der Übertragungstechnik vom VOG vielleicht kennen, wenn in irgendwelchen Venues und Locations die Funkmikrofone nicht funktionieren, weil irgendwelcher Müll eingebaut ist, der die ganze Zeit strahlt. Ja. Eben, das ist halt mit einem Grund, dass wir Bandbreite vernünftig, verantwortungsbewusst nutzen müssen. Und LoRa ist im Endeffekt auch in seiner, naja, was, 2015 haben sie es entwickelt. Dementsprechend war das Spektrum schon voll. Das sind jetzt, ja, es gibt 434 Megahertz, das ist 70 Zentimeter und 868. Das sind auf jeden Fall zwei Bänder, die für jedermann zugänglich wären. Also ich glaube, ein Megahertz um 434 rum, Bandbreite. In 70 Zentimeter eben dürfte man ohne Lizenz 10 Milliwatt machen und ich glaube irgendwie 5% Duty Cycle. Also, dass man nur 5% der Zeit sendet, damit halt die anderen Garagentore auch gesteuert werden können oder Autosteuerungen sind natürlich auch heute relevanter und teurer, wenn man das klauen kann. Ja, das ist Dings. Ich muss auf Presentation Mode schalten. Naja, und dementsprechend war das Spektrum schon belegt. Und die LoRa-Leute, also die Errungenschaft von der Firma Semtech ist, dass sie sich ein Verfahren sowohl Hardware- als auch Software-seitig überlegt haben, also eigentlich Funk-Hardware und Transceiver selber entwickelt haben und so, also ein mathematisches Übertragungsverfahren, das die gröbsten Fehler ausgleicht. Damit eben nur, wenn beides zusammengreift, hat man das Gefühl, dass es sich einigermaßen verlässlich verhält. Daran krankt zum Beispiel auch Packet Radio, weil das keine Fehlerkorrektur kann. Und wenn ein Paket nur einen Bitfehler hat, musst du das ganze Paket neu übertragen. Und das ist dann natürlich wie Würfel werfen. Wann das eigentlich wie Münzen werfen. Für jedes Bit wirfst du eine Münze und mit der Bitfehlerwahrscheinlichkeit und die Münze muss jetzt aber 100 für 100 Bits in Serie richtig rumfallen, damit das Paket einmal am Stück ist. Deshalb machen die ganzen Garagentore auch kein Challenge Response oder irgendetwas, was wirklich sicher wäre, weil die gar nicht garantieren können, dass denn dann den Knopf, würde es einfach eine Minute draufbleiben und irgendwann funktioniert es erst, weil er dann erst nach dem 100. Versuch hat er dich richtig gehört und du es richtig empfangen. Ja, die mathematische Seite haben sie gelöst und die Hardware-Seite. Und das ist die habe ich von Hackaday geklaut, die Bilder. Und das ist die einzige LoRa-Darstellung auf der rechten Seite, wo man meiner Meinung nach erkennt, wie es tatsächlich arbeitet. Weil wir sehen da in der Mitte die rote Gauss-Glocke, also quasi ein Träger. Und LoRa arbeitet in der Modulation hardware-seitig darüber, dass es nur ein Wandel, also der Träger schaltet nicht Positionen um, sondern der Träger läuft kontinuierlich, wie man unten sieht, als Strich über meine ausgewählte Bandbreite, die man über diesen Spreading Factor einstellt. Großer Spreading Factor, weitere Frequenzspreizung, größere Bandbreite, größere Störsicherheit, langsamere Übertragung. Das ist immer ein Trade-off. Und eben da sieht man halt schön, dadurch, dass das zeitlich versetzt gezeichnet wird, sieht man ja, wie er von links kam, von der niedrigeren Frequenz und hoch wandert. Weil je kühler die Farbe wird, desto älter ist das Signal. Es ist quasi wie beim Ding, wie beim Knight Rider mit dem LED-Lauflicht. Aber es läuft nicht links, rechts, sondern es läuft auf die eine Seite, springt nach unten und läuft wieder hoch. Normalerweise. Und das ist aber, das gibt dem Signal eine sehr starke Struktur, auf die man intensiv matchen kann. Also einfach, das macht es den Detektor einfach, wie man hier sieht. Also das Verfahren dieser Frequenzspreizung über die Bandbreite zu laufen, kommt eigentlich ursprünglich aus der Radartechnik. Also eigentlich ist das von der Militärtechnik übernommen, um Radar in eine höhere, zum Beispiel eine Störfestigkeit zu verlangen. Oder genauere geometrische Auflösung bei gleicher Frequenz zu erzielen. Und da und deshalb nennt man, aus der Radartechnik kommt dann der Begriff, dass sie diese Art der Modulation Chirps nennen, wie ein Vogel zwitschern. Weil eben die alten Radartechniker, die noch auf den Masten rumklettern müssen, die haben halt nur mit einem Amplitudenmodulator auf einem Kopfhörer mitgehört, ob das Ding gerade läuft, wenn sie irgendwas umklemmt haben. Und da hört man dann immer nur wup, 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 wup. Und dementsprechend gibt es aber auch ein Up-Chirp und ein Down-Chirp. Also der eine geht mit der Frequenz wup, nach unten und der andere wup, geht rauf. Und so rüber macht zum Beispiel LoRa, man sieht da unter dem Balken, wo es beginnt mit dem Wasserfall, also die hier nach unten wird älter, hier oben, das ist neuer, also von der zeitlichen Skala. Und da sieht man dann, dass es gibt zwei Downchirps und dann nur noch Upchirps. Und der Sprung zwischen Down- und Up-Jerks markiert den Start eines Pakets. Weil sonst, wenn ich jetzt einfach, wenn ich jetzt mein Handfunkgerät anmache und Kopfhörer rein und ich höre einfach dem Rauschen zu und ich wäre das Funkgerät, wann kriege ich, was soll ich denn alles notieren? Wann unterscheide ich denn, wo hört das Rauschen auf und wo beginnt mein Nutzsignal? Wo soll ich jetzt anfangen zu suchen, meine Bits zu unterteilen? Ja, und so machen sie eben die grundsätzliche Paketerkennung und die Modulation und eben dadurch, dass wir eigentlich nur einen von der gesamten Bandbreite, die wir nutzen, indem wir über die Bandbreite laufen mit dem Träger, benutzen wir zu einem Zeitpunkt aber eigentlich nur diesen roten Träger selbst. Das heißt, wir können in Hardware auch unsere Filter enger bauen und dadurch mehr Rauschen wegschneiden. Und deshalb heißt es, dass Chirp-Modulation erhöht das Signal-Rausch-Verhalten, den Signal-Rauschabstand dadurch. Also das ist die Mechanik dahinter, dass das funktioniert, weil sie mehr Rauschen wegschneiden können aus der ungenutzten Bandbreite, weil während einem Zeitpunkt nur die Bandbreite genutzt wird und im Empfänger lassen wir den Trägergenerator mitlaufen. Wir synchronisieren quasi die zwei synchronisieren ihren Träger mit der Bandbreitenlaufzeit, wie oft sie springen. Dadurch kann ich mein Beobachtungsfenster läuft halt zeitlich mit und ich kann feiner wegschneiden. Wenn wir das eben vergleichen mit hier, mit der 2FSK, da wird ja die gesamte Bandbreite, wie man hier unten sieht, im Mods Washer, der wird ja immer kontinuierlich benutzt. Das heißt, wir können das Rauschen nicht einsparen und wir müssen das immer akzeptieren und aufnehmen. Und das hat dadurch erzählt, dass es quasi der hardware-seitige Codiergewinn, den LoRa, den die Firma Semtech, das ist eigentlich die Errungenschaft. Weil ich kann euch das dann noch im Anschluss zeigen, die Mathematik von ihnen ist eigentlich super. Das ist das, was sie dann... Da wollte ich euch eben meine Idee zeigen, die ist deutlich besser. Und wenn wir die auf ISM-Module drauf kopieren, dann habt ihr, also eben die Hardware-Seite kann ich nicht nachmachen, aber die Software-Seite können wir besser. Somit kann ich euch eine Mischlösung anbieten, falls ihr selber mal ein paar hundert Meter verlässlich oder mit Mast noch Kilometer weit übertragen möchtet. Das ist eine Frage. Eine größere Bandbreite. Das Signal-Rausch-Verhältnis. Bei LoRa. Bei FSK ist es andersrum. Bei LoRa verringert es das, weil ich die Geschwindigkeit, mit der es den Träger laufen lässt, die ist sozusagen konstant. Und wenn ich die Bandbreite vergrößere über die der LoRa-Träger, der rote hier, läuft, dann braucht er länger. Und das kommt aber, da fehlt noch im nächsten Schritt, ist die Art, wie das Symbol übertragen wird bei LoRa, ist, wann springe ich? Ich bin quasi, es ist immer eine Null, wenn der Träger kontinuierlich weiterläuft. Und wenn es einen Sprung gibt in dem Verhalten und ich bin erst in der Hälfte der Bandbreite und springe auf Null zurück, dann ist der Zeitpunkt dieses Sprunges kodiert 8 Bit auf einmal. Sie haben quasi 8-Bit-Symbole, die über einen Chirp sind. Also ein Chirp übermittelt, einer dieser Striche kann 8-Bit-Daten auf einmal schicken. Das ist halt ein bisschen viel, ich weiß nicht. Didaktisch wäre es, wir bräuchten noch einen Didaktiker dazu. Ja, eben, das ist der Unterschied zwischen den, also das ist jetzt eine 2FSK, die besseren Module, ich habe halt mit den Uralt-Modulen angefangen, es tut mir eher leid, aber diese sind die ersten, die ich unterworfen bekommen habe, das sind die, also ich habe das auch dabei, wenn es nachher vorstellen, ich kann SSH drüber vorführen, da könnten wir Dinge, also von hier auf den Zeltplatz müsste ohne Probleme gehen, aus dem Raum raus. Das sind Holztüren, das ist fast eine Sichtverbindung, dann kommt die Mauer ungefähr 100 Meter. Das müsste ohne, also die machen bei, wenn man sie, die Linken, also die RFM12, die kennt man, wenn man irgendwann mal beim Poly in Neuhold Reichelt geschaut hat, die waren vor 10 Jahren so das große Bastelding und kaum jemand hat sie zum Laufen gebracht. Und die haben hier eben einen Verstärker drauf und die habe ich jetzt, an sich würden die auch nur 10 Milliwatt machen, aber ich bin ja lizenziert, also darf ich rausbrüllen. Und mit dem Verstärker können sie bis zu ein halbes Watt machen. Und im Moment habe ich aber den Verstärker, also der Chip selbst läuft mit 3,3 Volt und den habe ich, ich habe ihn aber an USB dran, also habe ich 5 Volt auf den Endverstärker geklemmt. Und wenn man das beim Spectrum Analyzer misst, dann kommen da ziemlich genau 100 Milliwatt raus bei 5 Volt. Wenn du auf 12 Volt hochgehst, dann macht er ein halbes Watt. Das ist jetzt halt, also für 868 dürfte man 100 Milliwatt als unlizenzierter machen, aber auch mit wenig Duty Cycle. Aber da ist halt, da kommt das andere Problem rein, dass, lass es mich nicht falsch sagen, aber ich glaube, die Dämpfung über die Strecke sinkt, also halbiert, die Dämpfung verdoppelt sich pro, wenn sich die Frequenz verdoppelt. Also ich komme quasi mit 868, mit 100 Milliwatt komme ich nur halb so weit wie mit 434 bei der gleichen Leistung. Weil sich einfach ja. Da gibt es auch Formeln dazu über die Frage. Es ist im Endeffekt, man rechnet es über die Fläche der Kugel und die ist, ne. So. Ja, dann könnten wir weiterschauen. Und genau das war da, die will ich eigentlich als nächstes bearbeiten. Die sind aber auch schon alt aus der gleichen Reihe, aber 6 Generationen neuer und die machen dann halt 500 Kilo Baud, aber mit einer 4 FSK. Und dann hat man ein Mbit, hätte man als Daten, das nutzt Datenrate. Und bei einer 4 FSK hätte ich hier halt nicht 2 Peaks, sondern 4. Ich unterscheide sozusagen 4 Frequenzzustände. Und warum interessiert mich das überhaupt? Und ich mache nicht LoRa, weil mir LoRa zu langsam ist. Also es ist komplett gut und sauverlässlich und eigentlich der erste Schritt, der Normalsterblichen ohne Mathematik-Background verlässliche Übertragung zugänglich macht. Aber es ist halt zu langsam. Die machen in der, wenn man das Minimum, wenn man die Code-Rate für die Fehlerkorrektur maximal runterstellt und es maximal schnell einstellt, dann gibt es dir 22 Kilobit die Sekunde. Dann gehen halt noch vereinzelte Fehler weg. Das ist die Rohdatenrate. Das wären jetzt halt mit dem ganz alten, sind wir bei 115K2, das ist ja auch so eine klassische serielle Schnittstellendatenrate. Und ein Mbit wäre halt neuer. Also jetzt mit 115K2 kann ich die Hälfte nutzen, dann habe ich ein 56K-Modem, dann sind wir direkt straight back to the 90s. Aber das reicht, um auch mal ein Bild innerhalb von 5 Minuten zu übertragen. Ich weiß nicht, soll ich noch was zur Hardware erzählen? Also das ist der heilige Gral der Nachrichtentechnik. Das ist halt, wenn wir einen ganzen Rechner in die WLAN-Karte einbauen, wie es gemacht wird, oder das UMTS-Modem, das LTE-Modem, dann erzeugen wir, die machen das, also das ist das Brickwall-Spectrum. Es sieht aus wie eine Ziegelmauer. Es hat scharfe Kanten, es nutzt exakt diese Bandbreite aus und das auf Anschlag. Das heißt, da unten sieht man noch, das wäre quasi oben die farbigen Gaussglocken, sind halt hier, dass man die einzelnen Träger unterteilt. Das würde darauf abzielen, wie man das Signal erzeugt durch in diesem Fall. Also bei 4 FSK könnte ich sagen, ich habe 4 Träger und da steht dann oben, das hat 1500 Einzelträger, Subcarriers. Aber das ist halt auch, habt ihr euch schon mal überlegt, warum ein DVB-T-Stick, den man als SDR-Empfänger nutzt, so heiß wird? Ich meine, Chip, der das in Hardware macht. Also das sind Dinge, das kannst du auch auf einem 100 MHz ESP nicht rechnen. Der hat dafür auch, da sind halt, deshalb hat er den Binary Blob, weil da lassen sonst nicht reinschauen, wie sie die Hardware tatsächlich machen. Also in gewissem Sinne ist das auch als Empowerment-Vortrag gemeint, dass wir sind nicht abhängig von einer Firma wie Semtech, dass wir nur von ihnen Produkte kaufen, wir können das selber nachbauen. Es ist halt nur die Frage, ob wir die Theorie durchdrücken. Ja. Was moralisch ertragen, nein, psychologisch ertragen. Ja. Das ist eben auch Ding, es wird dann auch OFDM genannt, weil die Träger untereinander keine Vielfache sind, sonst würden sie sich selbst stören. Da gibt es dann die ganzen schönen, bösen Begriffe, der Orthogonal Frequency Division Multiplexing, weil die Träger eben im mathematischen Sinne orthogonal stehen. Das heißt, wenn ich wenn ich orthogonale Elemente aufaddiere, dann beeinflussen sie sich nicht. Also zum Beispiel die Achsen im kartesischen Koordinatensystem sind ja orthogonal zueinander, also rechtwinklig. Also das ist halt, das Problem ist, das eskaliert dann von den Termini immer sofort. Ich meine, Zero Intercarrier Interference. Also ja, klar. Oh, ist klar. Ja, aber eben die lassen, ein LTE-Modem braucht so viel Strom, weil da im Endeffekt eine 400 MHz ARM-CPU läuft und nur das Zeug rechnet. Alter Schwede. Ja, das Windows-Ding. Ja, das sind halt einfach nur, das wäre nur, damit es nahbarer wird, wie... Wie kommen die Bytes in unseren Ethernet-Paketen eigentlich aufs Kabel? Aber das ist, glaube ich, eh bekannt. Das wird eine Reihe nach von vorne laufen. Ne? Im Endeffekt, die meisten Pakete haben ja hinten keinen Trailer, aber sie werden eigentlich ineinander geschachtelt. Weil beim OSI-Layer-Stack wird ja immer so getan, als käme zuerst der Hardware-Layer und dann kommt IP und dann kommt TCP. Aber das stimmt von der Sicht des Kabels ja nicht. Weil wenn ich ein Ethernet-Frame übertrage, dann schicke ich zuerst meine Synchronisation, meine Präambel, meine Sync-Frequenz, ich schicke quasi eine Vorwarnung, dass jetzt ein Datenpaket kommt und dann kommt der Header von Ethernet. Das wird eigentlich von unten nach oben übertragen im OSI-Layer-Stack. Es kommt der Ethernet-Header, es kommt der IP-Header und dann kommt der TCP-Header und dann kommen die Daten. Also der, so wie der OSI-Layer-Stack mit Physical Data Link, please do not network layer. Session irgendwas aufgeschrieben wird, der ist halt logisch gedacht. Der ist quasi vom Benutzer zur Hardware, aber die Hardware liest es eigentlich von unten. Also da darf man, also bei Wireshark kann man sich natürlich heute komfortabel ausgeben lassen, dann kann man halt einfach aufklappen, dann sieht man halt wirklich mit dem Hex-Editor die Sequenz, die daherkommt. Also da wird man halt, damit man transparent ist, dem Funkgerät über den Mikrocontroller geben kann, muss man sich halt damit irgendwann beschäftigen. Aber es ist nicht die hier eigentlich. Da muss man nur die RFCs lesen, da steht es drin. So Inhaltsverzeichnis. Ja, das wäre eben das, das haben wir eigentlich schon abgearbeitet. Das ist die erste Zeile oben, ist halt das vereinfachte Übertragungsmodell von Shannon. Aber das ist halt das Ding, was 1890. Und dementsprechend gab es dann nicht so viel. Da haben sie einfach gesagt, es gibt wir haben eine Quelle für die Daten, wir senden mit dem Transmitter, dann geht es durchs Medium, es muss einfach durch den Kanal. Dort kommen Störungen dazu und der Mischung aus unseren Nutzdaten und der Störung im Signal und Noise kommt beim Empfänger an und der muss halt hoffentlich genug Struktur rekonstruieren können, dass er wieder ein Paket draus macht. Und in der genaueren Ausprägung steht es in der unteren Zeile, zerlegen wir die Arbeit, damit es funktioniert. Und da ist halt, jetzt kommen wir von links oben, das ist auch logisch wieder nahe beim Benutzer. Wenn wir jetzt ein E-Mail-Programm, wenn wir ein Netzwerkprogramm haben, dann müssen wir zuerst komprimieren und dann verschlüsseln. Das ist eigentlich der einzige Punkt, wo die Reihenfolge hier in der Kette wichtig ist. Weil wenn wir verschlüsseln, dann wandeln wir die Daten ja mit allen üblichen Verschlüsselungen, die wir nutzen, wandeln wir sie in Rauschen um. Und Rauschen kann man nicht mehr komprimieren. Das ist Absicht. Also mathematisch würde man sagen, perfektes Rauschen ist vollständig dekorreliert. Und Kompression arbeitet aber dadurch, dass wir versuchen, wiederholte Muster zu finden in einer Datensequenz. Und wenn wir sie vorher in Rauschen umwandeln, dann können wir sie nicht mehr komprimieren. Aber das danach kann man eigentlich alles variieren, in welcher Reihenfolge man es macht. Und natürlich die Idee von Kompression ist halt einfach, dass wir weniger übertragen müssen. Dadurch werden wir schneller, wir nutzen die Bandbreite besser aus, wir haben weniger Latenz. Verschlüsseln ist halt, der hat ja mehrere Schritte, Authentifizierung, Integrität, Vertraulichkeit, je nachdem, was man braucht. Da wird meiner Meinung nach auch viel mit Angst gearbeitet, dass die Leute mal sagen, ja, aber im Amateurfunk darf man überhaupt nicht verschlüsseln. Also erstmal ist das stark landesabhängig. Der deutschsprachige Raum hat ziemlich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg eine Amateurfunkverordnung bekommen und dementsprechend waren die noch davon geprägt. Also der zweite war ja der erste Informationskrieg eigentlich, der mit der Enigma und der Knacken. Das war ja ein eklatant wichtiger Punkt, wer gewonnen hat. Und im Nachhinein wurde es in die Verordnung reingeschrieben, dass niemand verschlüsseln darf, weil sonst hätten sie ja wieder Untergrundorganisationen ohne Aufsicht, ohne Probleme aufbauen können. Also auch nicht, naja, damals war die Technologie nicht weit verbreitet, aber das war eigentlich die ursprüngliche Idee, warum in der Amateurfunkverordnung steht, wir dürfen nicht verschlüsseln. Und es soll nicht der Politik dienen, sondern der allgemeinen völkerverständigen Kommunikation. Aber das schränkt uns eigentlich nicht ein, weil mit moderner Verschlüsselung, wir müssen nicht AES verschlüsseln, sondern es wird, naja, okay, nein, ob es AES ist oder nicht, ist eigentlich egal. Wir müssen nicht für Vertraulichkeit zwingend verschlüsseln, sondern wir können ja auch die Pakete nur signieren. Viele sagen, ja, ich will nicht meinen Raspberry Pi nicht offen über Funk verfügbar machen, weil ich weiß ja nicht, wer mir Müll schickt und wer mich dazu bringt, dass ich dann kontinuierlich Müll wieder aussende. Und das könnte man, das steht eben nicht drinnen, dass das verboten wäre. Ich kann einfach eine Authentifizierung zum Beispiel nach RFC 4106 AES-GCM oder so, Galois Counter Mode, das sendet ja eine digitale Signatur für jedes Paket mit. Das unter Linux kriegen wir das vom IPsec-Kernel-Teil geschenkt. Das muss man nur konfigurieren. Kann man einfach einen statischen Netzwerk-Key eintragen. Da hätte ich auch ein SSH-Script, wenn es jemand interessiert. Das sind nur ein paar Zeilen. Und das kann man denken, das widerspricht der Amateurfunkverordnung nicht. Wenn ich mein Paket signiere, dann ist der Inhalt ja offen. Ich übermittle bloß eine digitale Signatur dazu, die, über die ich prüfen kann, ob die Daten von dem kommen, der, also über die ich die Authentizität überprüfen kann. Also eben deshalb ist eigentlich die Unterteilung bei der Verschlüsselung in Authentication, Confidentiality und ja, die Geschichten. Integrity. Integrity auch lustig, weil das ist mit ein Grund, warum niemand bei ISM-Modulen Verschlüsselung benutzt. Weil, wie arbeitet denn AES im Cypher-Blockchaining? Du erzeugst einen AES-Verschlüssel, der immer nur einen Block auf einmal, also 128 Bit oder 256, aber mein Paket ist ja länger. Und da gibt es doch dieses Bild mit dem Linux-Pinguin, wenn der ersten Überlegung AES im ECB-Mode berechnet nur einen Schlüssel und XORed immer wieder mit exakt dem gleichen Rauschmuster. Und da gibt es dann ja den Spiel, dann sieht man den Linux-Pinguin, er ist zwar farbverschoben, aber du siehst exakt die Struktur. Und deshalb sind sie schnell drauf gekommen, dass sie Cypher-Blockchaining machen. Das ist quasi ein anderer Betriebsmodus, wie aus der symmetrischen Cypher eine Stromcypher wird. Und da wird aus, wenn ich den Block verschlüssele, dann füttere ich das Ergebnis wieder in den Schlüssel, verschlüssele das Ergebnis und XOR. Und das ist sehr sicher, bisher ungeknackt. Hat aber auch das Problem, wenn ein Bit umfällt in dieser Kette, dann kannst du alles vergessen. Cypher-Blockchaining macht dein ganzes Paket zu einer kontinuierlichen Checksumme, weil das Rückrechnen dann ja nur noch funktioniert, wenn jedes einzelne Bit stimmt. Wenn eins nicht stimmt, hast du alles verloren. Du kannst gar nichts mehr wiederherstellen. Das ist ja Absicht. Naja, das war Dinge, wenn man sich das mathematisch antut wie ich, dann funktioniert sogar. Also ich kann nachher Dinge, ich habe es noch nirgends hochgeladen, aber ich kann, das ist ein Header-File und ein C-File und das können wir einfach mal austeilen. Wenn ihr das in irgendein Arduino-Projekt rein copy-pasten wollt. Und was auch ein bisschen untergegangen ist bisher, das funktioniert auch für serielle Schnittstellen. Also wenn ihr jetzt eine kilometerlange RS-485-Leitung habt, dann brauchen wir eigentlich auch Fehlerkorrektur und Lauflänge, also Signal Conditioning. So, das war eigentlich nur Source Coding. Channel Coding ist halt einfach Forward Error Correction. Und Forward Error Correction hat, heißt halt, wir stellen nicht im Nachhinein fest, dass ein Fehler passiert ist, sondern wir versuchen im Vorhinein so viel zu schicken, dass wir auch bei einer gewissen Anzahl Fehler nicht neu schicken müssen, sondern es rekonstruieren können. Und im Allgemeinen löst das eigentlich das Problem, dass ein Schwieriger an der Mathematik dort ist, dass zum Beispiel zweimal schicken bringt keinerlei Vorteile. Wenn ich sage A, A und du hörst A, B, dann weißt du nicht, habe ich jetzt A oder B gemeint. Also muss man mindestens dreimal schicken. Das ist auch verwandt in der Safety mit der Dreikanaligkeit von Steuersystemen, von Flugzeugen etc. Und eigentlich das große Problem, der erste Schritt, der eine Fehlerkorrektur gelöst hat, ist, dass es reicht, zumindest zweimal zu schicken. Das ist der Haupttrick der ganzen alten Codes, Hamming, Golay, was man da vielleicht an Namen kennt, ist eigentlich, dass es eben reicht, die Daten zu verdoppeln und ich sie nicht dreimal schicken muss. Ja, und dafür, ja, eigentlich natürlich der heißere Scheiß, das Reed Solomon ist auch schon alt, aber das geht sich auf den Mikrocontrollern fast nicht aus. Also mit 100 Kilobit kommst du schon langsam in den Anschlag, also ja, 100 Megahertz ARM Cortex kann vielleicht 100 Kilobit mit Reed Solomon dekodieren. Und da ist das Problem, die Standard-Arduino-Bibliotheken, die sie haben, die so auf GitHub verfügbar sind, die haben den klassischen Ansatz, der mit n²m-Laufzeit läuft über das Paket. Der probiert im Endeffekt die Fehlstellen einzeln durch und schaut, ob das Gesamtgleichungssystem sich dann wieder ausgeht. Und das dementsprechend ist das langsam. Der schnelle Ansatz wäre eigentlich mit FFT und Inversor. Das ist aber problematisch, weil die natürlich auf Floating-Point-Zwischenergebnissen basiert. Da gäbe es auch Dinge. Also wenn jemand der Community helfen will und mathematisch bewandt ist, eine, ich weiß immer nicht, wie das heißt, statische Ding. Ich muss ja nicht zwingend mit Floating-Point rechnen, sondern ich kann auch mit Zähler und Nenner getrennt rechnen. Das hat irgendeinen Namen, der mir gerade nicht einfällt. Statische, Static Precision, irgendwas. Fixed. Na, ja, okay, doch, Fixed Point, ich glaube. Ach so, ja, im Vergleich zu Floating Point, das würde eigentlich stimmen. Genau, wir müssten eine FFT für Fixed Point, also das Zahldarstellung machen. Ne? Weil dann könnte man, ja, dann könnten wir Regis Solomon auch schnell machen auf den Mikrocontrollern. Wo ist das denn jetzt aus? Na, das ist da. Ja, und der ganz heiße, das Neueste ist, also ja, bei der Fehlerkorrektur ist der heilige Gral die Shannon-Bound und das nennen wir, wenn ein Code das erfüllt, dass er möglichst viel verdoppeln muss, also möglichst wenig zusätzliche Redundanz schicken muss, dann nennen sie die im Allgemeinen Capacity Approaching Codes. Also das sind nur ein paar Wörter, falls man mal rumsuchen will, was da geht. Und eben, wir haben quasi klassische geometrische Codes, dann haben wir Reed-Solomon, das sind polynomielle Codes, und dann haben wir LDPC, die heißt Low-Density Parity Check Codes, und die arbeiten aber mit riesigen Matrizen. Und dementsprechend ist das auch Ding. Aber DVB-T2 zum Beispiel benutzt einen Faltungskodierer und LDPC hintereinander, dafür, dass wir Unsinn aus Privatsendern sehen können. Also das ist schon, das macht mich immer ein bisschen traurig, dass die Technologie, die wir zur Fernsehübertragung nutzen, ist mathematisch hochwertiger als die, die wir fürs Internet benutzen. Also da könnten wir als Gesellschaft vielleicht auch was ändern. Schön, vielleicht schauen wir unsere. Ja, okay, es gibt zumindest Arte und Dreisat, also man muss den Masten nicht gleich abbrennen. So. Naja, das, was eben, naja. Line-Code, also ja, wir haben den Kompression, wir haben Fehlerkorrektur und Line-Coding ist eigentlich die Idee, dass der Name kommt wirklich von Telefonleitung, the line, the plain old telephone system. Also das wäre auch, man könnte mein Zeug auch nutzen, um auf dem schönen Feldtelefon, was die Wiener gerne aufbauen, wieder Daten zu übertragen, dass wir quasi einen selbstgebauten Akustikkoppler machen mit moderner Technologie und Ethernet-Anschluss über Mikrocontroller. Im Line-Coding kümmert sich darum, wie wandeln wir unsere Daten um, dass die Hardware damit zufrieden ist. Also das ist bei ISM-Modulen ist das Hauptproblem. Wenn ich jetzt eben, also das hat LoRa auch teilweise über die Hardware gelöst, aber wenn wir oben schauen, wenn ich jetzt nur meine zwei Träger habe und ich wechsle zwischen denen hin und her und schicke, der eine ist halt 0 und der andere ist 1, das nennen sie dann Symbol Mapping. Wenn ich jetzt eine lange Kette von Nullern habe, dann schicke ich ja immer nur den einen Träger und der bleibt einfach stehen und es ändert sich nichts. Aber die Module, die Transceiver sind günstig, weil sie mit klugen Schaltungen gebaut werden, die aber Wechsel brauchen, um korrekt zu arbeiten. Also wenn ich eine Ding für die Taktrückgewinnung wird standardmäßig in einer Phasenschleife bin, also in der Frequency Locked Loop, in einer Phasenregelschleife. Ja. Und die brauchen halt, wenn der jetzt eine Sekunde lang nur den einen Träger sieht, dann rastet die aus, dann nennt man halt Ding, bei der Loop nennt man das wirklich locked und unlocked, die rastet aus und benutzt, erzeugt einfach eine ähnliche Abtastfrequenz, die aber nicht mehr stimmt und dann schickt dir das Modul einfach einen Strom von da, ja, falsch gesampelten Zuständen, dann kriegst du einfach eine ganze Reihe, eine Schneise von Müll. Da ist zwar eigentlich das Nutzsignal auch drinnen, aber wie willst du es rausfiltern, wenn du nichts drüber weißt? Das ist halt die Nadel im Heuhaufen. Deshalb versuchen wir halt über Fehlerkorrektur und Line-Coding eine Struktur reinzubringen, die wir nachher wieder suchen können. Sozusagen, wir einigen uns auf ein Alphabet. Das heißt auch bei Ja, sowohl bei Verschlüsselung als auch bei Fehlerkorrektur wird von Code-Alphabeten gesprochen und eben das Alphabet umfasst die Art von Wörtern, also die Symbolkombinationen, die wir schicken. Ja, das ist eben, das ist vereinfacht. Wenn wir jetzt unsere zwei Träger runtermodulieren, dann wäre der eine würde dafür sorgen, dass das Signal hier raufgeht in der Zeit und der andere, dass es runtergeht zum Beispiel. Und ziemlich genau sieht das so auch aus, wenn jemand mit dem HackRF oder dem RTL-SDR mit GNU Radio gespielt hat, dann werden so verrauschte Signalformen mit den ganzen, es sieht aus wie eine Art Sinus, aber mit einem Haufen Zacken entlang. Also das werdet ihr schon mal gesehen haben. Das ist quasi, und jetzt müssen wir aber das die auf. Das Funkgerät hat hier schon demoduliert, also die Funkgeschichte ist eigentlich erledigt. Jetzt geht es darum, wie soll der Computer aus diesem analogen Signal wieder ein digitales machen? Und das macht er halt in diesem Clock Recovery Circuit. Das ist in den Datenblättern von den Funkmodulen normalerweise so eingezeichnet. Und da war nicht weiter erklärt, was da drin ist, weil der HF-Elektrotechniker geht davon aus, das ist trivial, elementar. Also trivial ist es nicht elementar. So, ja, da ist halt irgendeine FLL oder PLL drin. Und die hat halt, die muss Unterschiede sehen, damit sie sich einschwingen kann. Das ist ähnlich wie Ding, keine Ahnung, wenn da ein Jazz-Ensemble steht und einer den Takt vorgibt, dann müssen die anderen halt mithören. Und wenn sie es nicht mehr hören, dann spielen sie irgendwie. Und der erzeugt halt einfach den Takt unten und zu irgendeiner der Flanken, die ausgewählt sind, tasten wir halt das eigentliche Signal ab und dann kommt halt direkt unten. Das ist quasi wieder die Analog-Digital-Umsetzung. Das machen sie halt in LoRa auch in Hardware fest drin. Aber da machen sie ja... Ich weiß nicht. Ich glaube, wir sind schon fast etwas überladen geistig. Naja, das wäre jetzt eher so ein Ding, dass es jetzt mal alles zusammen kopiert an Projekten, die sich gerade beschäftigen mit Datenfunk. Also da oben links ist natürlich die Semtech-Firma, die die LoRa-Module macht und eigentlich, ich glaube, die haben gar nicht damit gerechnet, dass das so abhebt. Und ich habe jetzt eigentlich nur über die LoRa-Module in ihrer Funktion als Modulatoren und Transceiver geredet. Darauf aufbauend ist ja ihr eigentliches Geschäftsmodell mit dem LoRa-WAN-Stack, wo es ja eigentlich darum geht, dass ein Provider Masten anbietet und ich kann, wenn ich meine Leihroller in der Stadt verteile, dann knalle ich da überall ein LoRa-Modul rein und miete mir einen Mastenzugang bei einem Provider und dann kann ich alle Viertelstunde mal ein kleines Paket schicken lassen mit Positionsinformation oder Roller on Fire, Akkustand. Also darüber macht das LoRaWAN, weil halt die Namen auch immer so zusammengemanscht werden. Es ist halt eigentlich zu unterscheiden, LoRaWAN ist einerseits ein Stack und andererseits ein Monetarisierungsmodell der Technologie. Und aber von meiner Seite aus interessiert sich halt eigentlich nur für die Hardware. So, dann gibt's Cats.radio, das ist von einer Kanadierin gemacht, das soll APRS ablösen. Auch mit den blauen oben rechts Modulen, die ich eingezeichnet hatte, mit den SC4463. Die mag Dinge, sie hat sich ein eigenes Paketformat überlegt und das ist noch ein bisschen am Reifen, das funktioniert schon, aber da gibt's noch keine fertigen Boards oder so. Aber die wollen halt die APRS-Datenweiterleitung. Also für Telegramme wird es eigentlich reichen. Also wirklich geschriebene Textnachrichten. Und das wäre halt lustig, wenn das bestehende Netz noch überlebt und ein bisschen umgebaut wird. Dann gibt es das M17-Projekt. Die sind gefördert von dem ARDC-Fund, der aus dem Verkauf des eines IP-Blocks an Amazon. Der hat dadurch, dass Packet Radio so alt ist und die hatten die Amateurfunker, einen A-Block, einen IPv4-A-Block, einen vollständigen vorne am Anfang der Internetzeit geschenkt bekommen. Und da es so viel Amateurfunk auf der Welt nicht gibt, sind die irgendwann auf die Idee gekommen, dass sie mal jetzt also aufgrund, ja, dadurch, dass immer mehr Druck besteht und IP-Adressen teurer werden, auch als künstlich verknappte Ressourcen, haben sie einen ganzen Block verkauft. Und wenn man gute Forschungsideen hat, dann kann man sich bei denen bewerben. Und da gibt es auch Dinge, mal Projektlaufzeiten von so rund einem Jahr und pro Kopf kannst du dir so 10.000. Also du könntest dich wirklich halbzeitmäßig, wenn man jetzt aus der Studienübergangszeit eine gute Idee hätte, könnte man was für die Community bauen, von der Community finanziert. Also eben ARDC heißen die, falls das jemand nachschauen soll, möchte. Das ist der Verein in Amerika, der... Das andere war Ampere, Amateur Packaging. Und dann gab es noch die TUSTAX, eine Red Packet Radio Group, die haben die Hardware früher gebaut, TAPR. Die haben einen Kaktus als Logo, weil es in der Savanne ist. ja, und eben M17 will aber digitalen Sprechfunk bauen. Die haben schon fertige Module und auch teilweise auch nur Softwarelösungen. OpenRTX hat zum Beispiel ein Protokoll implementiert. Das ist eine alternative Firmware für diese Tutera MD380, die auch, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, in der POCO GTFO, also sowas wie Fragment und Hacker sein, also Proof of Concept or Get the Fuck Out, Lattich gesetzt, da haben sie zum Beispiel drin, wie sie den Schlüssel reverse-engineert haben, damit man eigene Firmware auf diese MD380-Radios aufspielen kann. Und die wurden aber, glaube ich, schon wieder aufgegeben, aber baugleich sind die Retevis irgendwas Zahl. Also die heißen immer so, die werden beworben als Digital Radios DMR, irgendwas so im digitaler Betriebsfunk, hat man früher gesagt. So, das bauen die nach, aber das finde ich halt auch nicht so geil, weil ich eigentlich, der Rechner soll selbsttätig Daten übertragen. Dann gibt es das New Packet Radio vor ein paar Jahren, der hat auch das gleiche Funkmodul, also den SE4463, eben von Z-Labs, Silicon Integrated Laboratories. Also das ist eh Standard, die gibt es auch unter den anderen Reihen als alle möglichen Fertigplatinchen von Zulieferern. Ja, der hat sich viel Arbeit gemacht und ein Timeslotting-Verfahren eingebaut. Das war die Idee. Man hat ein Kästchen, das stellt man als Master auf, wirklich wie eine Basisstation. Und die Leute können sich halt im Landkreis, dadurch, dass du mit einem Watt kommst, ohne, wenn ich eine Antenne auf dem Dach habe, dann reicht ein Watt leicht, um 10 Kilometer zu überbrücken, wenn der andere auch in einer erhöhten Position ist. Und die Idee wäre halt gewesen, über das WLAN-basierte Hemnet wieder lokale Zugänge wie früher, also um das DigiPeter-System von Packet Radio wieder aufleben zu lassen. Aber da habe ich, da gibt es viele Bastelprojekte und Berichte, die dann irgendwann aufhören, weil sie eben mit den Fehlern hadern und das Zeug nicht so verlässlich ist, wie sie gerne hätten. Dem müsste ich mal die Mathematik zukommen lassen, aber ich weiß nicht, ob er noch Lust hat, das alles umzuschreiben. Aber der hat sich viel Arbeit gemacht, eben für das Timeslotting-Verfahren, das dann verhindern soll, dass die Stationen gleichzeitig das Schreien anfangen, weil dann hört die Basisstation mehrere auf einmal und es ist verschenkt. Das machen ja Handys seit GSM so, dass man Slotted Act Time Slot Access hat. Ja. Aber das müsste man halt eigentlich auch signieren, weil wenn du richtig böse bist, dann könntest du einfach immer denken, also wenn man fies ist und ein Störer sein möchte, dann kann man das alles kaputt machen. Deshalb bräuchte man eigentlich zwingend sowas wie digitale Signierung der Pakete, damit man Leute einfach ignorieren kann. Wenn ich quasi sage, ja, da wurde festgestellt, der hat schon 5 Minuten gestört, dann wird er für die nächsten 3 Tage einfach blockiert und er muss eine neue Signatur zumindest generieren und sonst werden alle seine Pakete ignoriert. Also das wäre einer, das ist sozusagen hardware-seitig Shadowban. Ja, was haben wir noch im Projekt? Naja, Direwolf unten rechts ist ziemlich nice, aber das ist die beste Implementation für ein Soundmodem für klassisches Packet Radio. Also wenn ich mein Notebook mit der Soundkarte an mein Handfunkgerät anstecke. Also die haben sich viel Arbeit gemacht in digitaler Signalverarbeitung und holen halt das meiste raus von dem Signal, das du hast. Aber dementsprechend, sie können 1K2 und 9K6 und ich habe mich eh gewundert, dass sie es nicht schneller machen, aber der hat auf seinem GitHub-Repository auch ein PDF, dass er versucht hat, schneller zu werden, aber dann hat er Probleme, dass die Bandbreite der Standards-Audiokarten nicht mehr reicht, um das Signal verzerrungsfrei ins Funkgerät zu bringen und die Funkgeräte selber haben zu wenig Bandbreite, um das auch noch weiterzuleiten. Also stehen wir im Endeffekt in diesem Standardansatz geschwindigkeitstechnisch an. Da kommen wir nicht weiter, müssten wir andere Handfunkgeräte bauen. Da wäre zum Beispiel auch von Semtech, die haben einen neuen Chip gemacht, das ist nicht der SX1278 LoRa, sondern SX1255, glaube ich. Das ist ein neuer IQ-Transceiver, also da kann ich beide, also beliebige Signale erzeugen, also IQ wie beim HackerF oder Radio Badge, was man so hat, oder Lime SDR, was es gibt, alle, die auch senden können. Und das kann 400 Kilohertz Bandbreite auf einmal, macht aber nur 10 Watt. Aber das ist gedacht für Basisstationen als Empfänger. Das ist sozusagen, sagen wir jetzt, nachdem LoRa so viel Zulauf bekommen hat, haben die Provider sich gewünscht, so, ja, also ich will nicht 5 Empfänger parallel installieren müssen auf meinem Masten. Ich hätte jetzt gern eine Platine, die empfängt das ganze relevante LoRa-Spektrum auf einmal und dekodiert dann auf einem Raspberry Pi oder sowas die Signale parallel. Also das nennen sie dann halt im Allgemeinen ein RF-Frontend. Das ist im Endeffekt, ich habe es mir noch nicht genau genug angeschaut, aber die Hoffnung ist, dass man es über die I2S, die Soundschnittstelle, wie sonst hochwertige Soundkarten-Chips an den Raspberry Pi angebunden wird. Das ist deine Funk-Soundkarte. Das, was du an und über 2 Kanäle schickst, schickt es auf den Träger moduliert. Eben maximal 400 Kilohertz und da könnte man dementsprechend rausballern. Also dadurch, dass man eben, da kann man in Richtung von einem Brickwall-Spektrum gehen mit mehreren Trägern. Und dann so ein Zwischenschritt wäre eine 16 QRM, wo man 16 Zustände auf einmal vergleicht, also unterscheidet. Dann hätten wir 4 Bit in einem Symbol und bei 400 Kilohertz Bandbreite mit 400 Kilo-Symbol mal 4 Bit, dann, was ist denn das? 1,6. Aber nein, Mega, ja, das wären 1,6 Mbit schon mal. Ja, ist nicht schlecht, weil man könnte halt noch mehr rausholen. 256 Quam. Nee, ich glaube, DVB-T hat maximal 64, also was man will. Eben DVB-T ist als Vergleich nicht so uninteressant, weil es von der Trägerfrequenz knapp oberhalb vom 70-Zentimeter-Band ist. Also man kann das Verhalten vergleichen der Hardware. Quasi, was können die erreichen, was können wir erreichen? Weil die kochen auch alle nur mit Silizium und quasi, es gibt kaum jemanden, der einen eigenen Silicon-Die-Process für HF. Da gibt es so eine Standardgeschichte, die JFET benutzt für die Signalverarbeitung und dann also quasi JFET-CMOS. Was eh noch nicht das Geilste ist. Wenn wir es richtig eskalieren wollen würden, dann machen wir Gallium-Arsenid wie in der Satellitentechnik. Dann können wir 10-mal so hoch arbeiten mit einem Zehntel des Rauschens. Aber es ist auch mindestens 10-mal so teuer. Außerdem zahlt uns keiner die Entwicklung. Nee, okay, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, ist, die Reticulum-Leute unten links, die sind ziemlich hart am Start. Die beschäftigen sich halt wenig mit Hardware, aber dafür mit voll vermeschtem weltweiten Netzwerk Vollverschlüssel. Die haben es so gemacht, dass die Verschlüsselung runtergeht bis auf die Data-Link-Ebene. Also es gibt keine Ethernet-Adressen und IP-Adressen, sondern du sendest an Hashes. Und das ist aber, glaube ich, von einer der Federführenden ist, glaube ich, Pole. Und in Polen ist zum Beispiel die Amateurfunkverordnung so, dass du explizit verschlüsseln darfst. Weil die haben eine Amateurfunkverordnung erst nach dem Fall der Eisernen Mauer bekommen und wissen dementsprechend, wie wertvoll es ist für die Resistance, dass es ein verlässliches Kommunikationsmedium gibt. Deshalb dürfen die das zum Beispiel als Ausnahme, weil es halt immer heißt, darf man gar nicht verschlüsseln. Also variiert von Land zu Land und von Einsatzzweck. Ja, mir wurde gesagt, ich mache eh schon zu lang. Gibt's Fragen? Also, das war jetzt vermutlich einfach zu viel zum Erschlagen, weil sonst würde ich da mal aufhören. Ich weiß nicht, da bin ich.